Stellen Sie sich mal vor, weltweit kommt etwa eines von 5000 Kindern mit einer wirklich komplexen angeborenen Fehlbildung zur Welt.
Mhm.
Das sind ja also potenziell über 1 Million Neugeborene jedes Jahr, deren Start ins Leben, naja, besonders herausfordernd ist. Wir sprechen heute über anorektale Fehlbildungen, kurz ARM.
Genau.
Klingt technisch, betrifft aber was ganz Fundamentales, nämlich die Darmfunktion. Und eine nicht optimale Behandlung, die kann wirklich lebenslange Folgen haben.
Absolut.
Inkontinenz, Nierenprobleme, auch erhebliche psychische Belastungen. Und leider, so hören wir, passiert das halt immer noch zu oft.
Das stimmt ja.
Unsere Grundlage heute ist eine Praxisübersicht, speziell für Kinderärztinnen und Kinderärzte von Dr. Carlos A. Recborneo, erschienen in Pädiatrie und Pädagogie. Unser Ziel für Sie? Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Fachartikel, ja, verständlich aufzubereiten. Was genau sind ARM? Wie erkennt man sie sicher?
Mhm.
Warum ist dieses sogenannte Darmmanagement so ein Schlüsselbegriff? Und weshalb ist die Betreuung in spezialisierten Zentren nicht nur eine Empfehlung, sondern oft, ja, eine Notwendigkeit für eine gute Prognose?
Ganz zentrale Punkte.
Okay, dann tauchen wir mal ein. Von der ersten Diagnose direkt nach der Geburt über die verschiedenen Ausprägungen bis hin zur Langzeitbegleitung. Wir wollen Ihnen da sozusagen das Rüstzeug geben, um dieses komplexe Thema besser zu verstehen. Also, was verbirgt sich denn nun genau hinter ARM?
Es geht um ein ganzes Spektrum an angeborener Fehlbildungen. Betroffen sind der Enddarm und der After.
Und die Zahl 1 zu 5000, die macht ja schon deutlich, das ist jetzt keine extreme Seltenheit.
Nein. Absolut nicht. Und die Konsequenzen, wenn die Behandlung eben nicht stimmt, die sind wirklich gravierend. Also wir reden da von Stuhl- und manchmal eben auch Harninkontinenz, Problemen mit der Sexualfunktion bis hin zu, ja, sozialer Isolation und psychischem Leiden. Das prägt wirklich ein ganzes Leben.
Puh.
Absolut. Und obwohl die hochspezialisierte Operation am allerbesten in erfahrenen Zentren durchgeführt wird, sind die Kinderärztinnen und Kinderärzte vor Ort unglaublich wichtig.
Ach so, die spielen auch eine große Rolle.
Ja, eine ganz zentrale Rolle. Sie begleiten die Familien ja oft über Jahre, koordinieren die Nachsorge, das Management. Ohne die geht es gar nicht. Man muss sagen, der chirurgische Eingriff ist quasi nur der erste Schritt auf einem wirklich langen Weg.
Okay, verstehe. Wie stellt man denn dann direkt nach der Geburt fest, dass ein Kind eine ARM hat? Was sind da so die allerersten entscheidenden Schritte?
Also, sobald das Neugeborene stabil ist, muss man ganz systematisch nach weiteren Fehlbildungen suchen. Das ist essentiell.
Weil das oft zusammen auftritt?
Genau. Man nutzt dafür oft das Kürzel VACTERL. Das steht für mögliche Begleitfehlbildungen an den Wirbeln, also vertebral, anal, das ist ja die ARM selbst, kardial, also am Herzen, tracheoösophageal, also Luft- und Speiseröhre, renal, die Nieren und limb. Also die Gliedmaßen.
Wow, das ist eine ganze Liste.
Ja, und zwischen 20% und 70% der Kinder mit ARM haben mindestens eine dieser zusätzlichen Baustellen. Das muss man einfach wissen, denn es beeinflusst die gesamte Behandlung und, ganz wichtig, auch die Prognose.
Das heißt, man muss wirklich immer das große Ganze im Blick haben, nicht nur den Darm.
Absolut. Und dann zur Untersuchung des Analbereichs selbst. Man schaut sich den Damm, das Perineum, ganz, ganz genau an. Gibt es eine Öffnung? Wo liegt sie? Aber, und das betont die Quelle wirklich ganz wichtig, in den ersten 24 Lebensstunden sollte keine endgültige Therapieentscheidung fallen.
Okay, warum diese Verzögerung?
Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Der Darm braucht Zeit, um Druck aufzubauen. Erst dann kann der erste Stuhl, das Mekonium, vielleicht durch eine winzige, versteckte Verbindung, eine Fistel, nach außen treten. Oder es sammelt sich eben genug Luft im Darm an, die man dann auf einem Röntgenbild sehen kann.
Ah, verstehe. Man muss dem Körper quasi Zeit geben, die Hinweise zu liefern.
Genau. Nach diesen 24 Stunden macht man dann oft eine spezielle Röntgenaufnahme. Das Kind liegt bäuchlings auf dem Tisch. Der Röntgenstrahl kommt von der Seite. Prone Cross Table nennt man das.
Okay.
So steigt eventuell vorhandene Luft im blind endenden Darmanteil nach oben. Und man kann ungefähr abschätzen, wie weit der Darm vom eigentlichen After entfernt endet.
Und Ultraschall?
Ja. Zusätzlich ist ein Ultraschall des Bauches wichtig. Um die Nieren zu prüfen, gibt's da vielleicht einen Harnstau. Und bei Mädchen schaut man, ob sich Flüssigkeit in der Vagina staut. Ein sogenannter Hydrokolpos. Erfahrene Untersucher können auch mit einem Ultraschall direkt am Damm Hinweise bekommen. Aber das erfordert schon einige Übung.
Gibt es denn noch präzisere Methoden, um die genaue Anatomie zu sehen, bevor man operiert? Also noch genauer als Röntgen und Ultraschall?
Ja, die Magnetresonanztomographie des MRT, das liefert deutlich detailliertere Bilder der Weichteile und der genauen Lage des Darms als der Ultraschall. Manchmal braucht man auch Kontrastmitteluntersuchungen, zum Beispiel über einen eventuell schon angelegten künstlichen Darmausgang, eine Kolostomie.
Ah ja.
Damit kann man dann genau sehen, ob und wohin der Enddarm vielleicht eine falsche Verbindung hat, also eine Fistel, und wie lang der fehlgebildete Darmabschnitt ist. Das ist natürlich entscheidend für die OP-Planung und auch zur Kontrolle danach. Und, auch ganz wichtig, man muss immer auch das Kreuzbein, das Sakrum und das Rückenmark untersuchen. Meist mit Röntgen, Ultraschall oder eben auch MRT.
Warum das auch noch?
Weil Defekte dort, die bei etwa 30% der Kinder vorkommen, die spätere Chance auf Kontinenz ganz, ganz erheblich beeinflussen.
Das macht Sinn. Das hängt ja alles zusammen. Wenn man dann die Diagnose hat und die genaue Anatomie kennt, wie bringt man Ordnung in diese Vielfalt? Gibt es da eine Art Klassifikation, ein System?
Ja, international hat sich die sogenannte Krickenbeck-Klassifikation von 2005 durchgesetzt. Das ist sozusagen die gemeinsame Sprache der Spezialisten weltweit.
Okay.
Sie teilt die ARM nach Geschlecht und nach der genauen Art der Fehlbildung ein. Und das hilft natürlich enorm dabei, die Prognose realistisch einzuschätzen und die passende Operationsstrategie zu planen.
Und wie sieht dann oft die erste, Weichenstellung in der Behandlung aus? Sie haben es eben schon erwähnt, Stichwort künstlicher Darmausgang, die Kolostomie.
Ja, sehr oft ist eine Kolostomie der erste, oft auch notwendige Schritt, also ein künstlicher Ausgang für den Dickdarm am Bauch.
Und warum ist das nötig oder sinnvoll?
Das hat mehrere Vorteile. Der Darm wird erstmal entlastet, die spätere Operationsregion am Damm kann dann sauber heilen. Bei manchen Formen schützt es auch die Nieren vor Infektionen durch aufsteigenden Urin. Und es ermöglicht spezielle Röntgenuntersuchungen, wie das distale Kolostogramm, um die Anatomie vor der Haupt-OP noch genauer darzustellen.
Verstehe.
Die Quelle unterstreicht hier aber einen ganz wichtigen Punkt. Wird ein Kind außerhalb eines spezialisierten Zentrums geboren oder sind die Operateure vor Ort halt unerfahren mit ARM, dann ist die Anlage einer Kolostomie und die sofortige Verlegung in ein Zentrum dringend anzuraten.
Also im Zweifel lieber die Kolostomie.
Im Zweifel ist die Kolostomie immer der sichere Weg für das Kind. Ja?
Jetzt wird's spannend. Sie sagten ja, die Klassifikation unterscheidet nach Geschlecht. Gibt es denn da typische Unterschiede bei Mädchen und Jungen? Also was die Fehlbildungen angeht und vielleicht auch die Behandlung?
Ja, die gibt es und die sind auch wirklich wichtig für das Verständnis. Bei Mädchen ist die häufigste Form eine Verbindung zwischen dem Enddarm und dem Scheidenvorhof. Man nennt das rektovestibuläre Fistel.
Okay.
Die Prognose ist hier oft relativ gut, vorausgesetzt Kreuzbein und Rückenmark sind normal ausgebildet. Erfahrene Chirurgen können das manchmal sogar direkt operieren, also ohne vorher eine Kolostomie anzulegen.
Und gibt es auch komplexere Formen bei Mädchen?
Ja, eine deutlich komplexere Form bei Mädchen ist die sogenannte Kloake. Da muss man sich vorstellen, es gibt nur eine einzige gemeinsame Öffnung für Harnröhre, Vagina und Darm.
Nur eine?
Nur eine, ja. Das erfordert immer eine Kolostomie und eine sehr genaue urologische Untersuchung, weil eben oft auch die Harnwege mit betroffen sind. Die OP ist entsprechend anspruchsvoll.
Und bei den Jungen? Wie sieht es da aus?
Da gibt es auch ein ganzes Spektrum. Die sozusagen niedrigste oder einfachste Form ist oft eine Öffnung direkt im Dammbereich, die perineale Fistel.
Klingt erstmal unkompliziert.
Klingt so, ja, aber Vorsicht. Der Darm kann trotzdem mit der Harnröhre verwachsen sein. Bei guter Operationstechnik ist die Prognose aber meist gut. Oft ist auch eine primäre OP, also ohne Kolostomie, möglich. Das Hauptproblem später ist hier aber oft die Verstopfung.
Okay, das ist ein Langzeitproblem dann.
Genau. Die häufigste Form bei Jungen ist aber eine Verbindung zwischen Enddarm und Harnröhre, die rektourethrale Fistel.
Ah ja.
Hier wird meistens eine Kolostomie empfohlen. Je nachdem, wo genau diese Verbindung liegt, weiter oben oder weiter unten an der Harnröhre, kann die Prognose für die spätere Kontinenz schwieriger sein. Und oft braucht es dann eben lebenslanges Darmmanagement.
Und die schwierigste Form bei Jungen?
Das ist die Blasenhalsfistel. Da mündet der Darm direkt in die Harnblase, ganz oben am Blasenhals. Hier ist immer eine Kolostomie nötig, die OP ist komplex, oft auch mit Bauchspiegelung, und die funktionellen Ergebnisse bezüglich Kontinenz sind leider oft nicht optimal. Da muss man realistisch sein.
Das zeigt wirklich, wie unglaublich individuell das Ganze ist. Sie haben ja schon mehrfach das Darmmanagement erwähnt. Können Sie das nochmal erklären? Warum ist das so, ja, so unglaublich wichtig, selbst wenn die Operation technisch perfekt war? Was steckt da genau dahinter?
Ja, das ist wirklich der Kernpunkt für das Langzeitergebnis. Der absolute Schlüssel, könnte man sagen. Man muss verstehen, nach der Operation fehlt diesen Kindern oft die normale Wahrnehmung, also die Propriozeption, im neu geschaffenen Analbereich.
Sie spüren es nicht richtig.
Genau, sie spüren den Stuhldrang anders oder manchmal auch gar nicht, so wie gesunde Kinder. Die Steuerung, die muss dann stärker vom Enddarm selbst kommen. Wenn dieser Enddarm aber durch chronische Verstopfung ständig überdehnt ist, dann verliert er quasi seine Funktion als Sensor.
Ah.
Das Kind merkt dann nicht mehr rechtzeitig, wann es auf Toilette muss. Es kommt zu einer massiven Erweiterung des Darms, einem sogenannten Megarektosigmoid, und dann zu unkontrolliertem Stuhlabgang, also zum Überlaufschmieren oder Einkoten. Das ist das Hauptproblem.
Das heißt, die OP korrigiert zwar die Anatomie, aber die Funktion muss quasi neu erlernt und vor allem dauerhaft unterstützt werden.
Exakt. Deswegen ist ein aktives, wirklich konsequentes Darmmanagement von Anfang an so entscheidend. Das oberste Ziel ist, den Darm regelmäßig und vollständig zu entleeren und eine chronische Verstopfung unbedingt zu verhindern.
Und wie macht man das? Mit Medikamenten?
Ja, meistens mit Medikamenten, die die Darmbewegung anregen. Das sind sogenannte Prokinetika. Natriumpicosulfat oder Senna sind da Beispiele. Diese braucht das Kind oft über die ersten, sagen wir mal, 2 bis 5 Jahre nach der Korrektur-OP. Das ist die Zeit, in der sich die Kontinenz entwickeln kann und soll. Ohne diese Unterstützung geht es oft nicht.
Und wie geht man konkret vor, wenn Verstopfung ein Problem ist oder eben droht? Gibt es da einen festen Plan, ein Protokoll?
Ja, es gibt ein bewährtes Schema, das oft angewendet wird. Erstens, wenn der Darm voll ist, muss er erstmal komplett entleert werden. Zweitens, dann startet man eine Erhaltungstherapie, um eine erneute Stauung zu verhindern. Und drittens, irgendwann versucht man natürlich, die Medikamente wieder auszuschleichen, wenn es gut läuft.
Viele Eltern kennen ja vielleicht Polyethylenglykol, also PEG oder Macrogol, als Standardmittel bei Verstopfung. Spielt das hier auch eine Rolle?
Ja, das kann man auch bei AM-Kindern kurz nach der OP durchaus nehmen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt aus der Quelle, danach sollte man eher auf die genannten Prokinetika umsteigen.
Warum dieser Wechsel?
Der Grund ist, PEG macht den Stuhl ja sehr weich bis flüssig. Das erleichtert zwar die Entleerung, aber der Enddarm wird dadurch nicht ausreichend gedehnt. Diese Dehnung ist aber ein ganz wichtiger Reiz, damit das Kind überhaupt lernt, Stuhldrang wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Verstehe, das ist ein wichtiger Unterschied.
Genau. Und bei starkem Einkoten, wenn Medikamente allein nicht reichen, dann sind oft regelmäßige Darmspülungen mit Wasser oder Kochsalzlösung die beste Methode, um den Darm wirklich zuverlässig sauber zu bekommen. Spätestens wenn ein Kind mit 3 Jahren noch nicht trocken ist, sollte unbedingt ein strukturiertes Darmmanagementprogramm starten.
Das klingt nach einem sehr aktiven und engagierten Vorgehen, das viel von Eltern und Kind fordert. Gibt es denn Belege, dass diese strukturierten Programme wirklich was bringen? Lohnt sich der Aufwand?
Ja, die gibt es. Und die sind ziemlich eindeutig. Meist laufen diese Programme über 2 bis 3 intensive Tage in einem spezialisierten Zentrum.
Was passiert da genau?
Die Eltern werden intensiv geschult, das Kind wird gründlich untersucht und dann auf die individuell passende Medikation oder eben die Spülroutine eingestellt. Und Studien zeigen ganz klar, diese Programme verbessern die Stuhl- und oft sogar die Harninkontinenz sowie die Lebensqualität deutlich. Und das Wichtigste, das hält auch an, das ist nachhaltig.
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Ja, man schätzt, dass etwa 2/3 aller Kinder mit ARM so ein Programm im Laufe ihres Lebens brauchen. Und die Erfolgsraten liegen bei konsequenter Anwendung langfristig bei über 70%.
Und umgekehrt, was passiert ohne?
Naja, umgekehrt zeigen andere Zahlen, dass eben bis zu 80% der Kinder nach der OP Probleme mit Verstopfung oder Einkoten entwickeln. Das unterstreicht ja, wie groß der Bedarf an diesem Programm ist. Und, was auch interessant ist, es rechnet sich sogar finanziell. Diese Programme senken nachweislich Notaufnahmebesuche und Krankenhaustage und damit eben auch Gesundheitskosten.
Das ist wirklich überzeugend. Ein anderes Thema, das manchmal aufkommt, sind ja Analdilatationen, also das Dehnen des Afters nach der OP. Wie steht man denn dazu heute? Wird das noch oft gemacht?
Da hat sich die Sichtweise tatsächlich etwas geändert, das beschreibt auch die Quelle. Man ist heute deutlich zurückhaltender geworden.
Also weniger dehnen.
Ja, Dehnungen sollten eigentlich nur erfolgen, wenn es wirklich nötig ist, also wenn eine relevante Enge besteht. Und dann auch sehr vorsichtig, am besten mit Schmerzmitteln oder sogar in Kurznarkose, um das Kind nicht unnötig zu traumatisieren.
Und das tägliche Dehnen durch die Eltern?
Das wird heute kritischer gesehen. Es kann sehr belastend sein für die Familie und der Nutzen ist nicht immer klar belegt. Manche Zentren machen das lieber kontrolliert im Krankenhaus, in größeren Abständen, falls es überhaupt nötig ist. Der Autor der Quelle schreibt sogar, dass er bei Engstellen oft eher eine kleine operative Korrektur vorbevorzugt, statt immer wieder zu dehnen.
Okay, das ist eine wichtige Entwicklung. Und was ist, wenn trotz aller Bemühungen, trotz Darmmanagement, ein Kind inkontinent bleibt? Ist das dann einfach, naja, Schicksal? Muss man sich damit abfinden?
Nein, das sollte man auf keinen Fall einfach so hinnehmen. Dann muss man eben nochmals ganz genau untersuchen, meistens in Narkose.
Was schaut man sich da an?
Wo liegt der Schließmuskel genau? Wie gut arbeitet er? Ist der Darm vielleicht doch trotz aller Bemühungen erweitert? Bildgebung wie MRT oder Kontrastmitteluntersuchungen helfen hier oft mehr als der reine Ultraschall.
Und wenn man anatomisch nichts mehr verbessern kann?
Dann ist das Ziel die sogenannte soziale Kontinenz. Das klingt vielleicht technisch, meint aber, das Kind soll am normalen Leben teilnehmen können, ohne Angst vor Unfällen.
Und wie erreicht man das?
Das erreicht man oft durch tägliche, konsequente Darmspülungen. Die Idee ist ganz einfach. Man entleert den Darm einmal am Tag komplett und dann ist das Kind für die nächsten rund 24 Stunden sauber und kann zur Schule gehen, Freunde treffen, Sport machen, eben alles, was andere Kinder auch tun.
Das ist ja dann doch eine große Erleichterung, auch wenn es Aufwand bedeutet.
Absolut, das ist oft ein riesiger Gewinn an Lebensqualität.
Sie haben jetzt immer wieder die spezialisierten Zentren und die multidisziplinären Teams angesprochen. Warum ist das eigentlich so ein roter Faden bei diesem Thema? Warum reicht nicht einfach ein guter Chirurg?
Weil eine gute Operation allein eben nicht reicht. Das ist die Basis, ja, ganz klar. Aber der langfristige Erfolg hängt eben von so vielen Faktoren ab. Eine wirklich strukturierte Nachsorge, die frühe Erkennung von Problemen wie Verstopfung oder Harnwegsinfekten, Physiotherapie zur Stärkung des Beckenbodens, manchmal auch spezielle Nervenstimulationen wie die tibiale Stimulation.
Und die Psyche spielt sicher auch eine Rolle.
Ganz wichtig, ja. Psychologische Unterstützung für das Kind und die ganze Familie. Auch Selbsthilfegruppen können da enorm wertvoll sein. Studien belegen eindeutig, dass dieser umfassende Teamansatz in Zentren die Ergebnisse verbessert und Komplikationen reduziert.
Also die Botschaft ist?
Die Botschaft der Quelle ist ganz klar. Niemals Inkontinenz oder schwere Verstopfung als gegeben hinnehmen. Es gibt immer Behandlungsansätze und im Zweifel sollte man sich unbedingt eine Zweitmeinung in einem erfahrenen Zentrum holen.
Das ist sehr ermutigend. Gibt es denn auch Hinweise darauf, dass sich die Kontinenz über die Jahre, also wenn die Kinder älter werden, vielleicht doch noch verbessern kann? Gibt es da Hoffnung?
Ja, und das ist wirklich eine positive Nachricht aus der neueren Forschung. Studien zeigen tatsächlich, dass die Kontinenzraten mit zunehmendem Alter oft noch steigen.
Ach wirklich?
Ja, eine aktuelle Untersuchung von 2024 zum Beispiel fand, dass bei den über 12-Jährigen über 80% kontinent waren, verglichen mit etwa 50% bei den unter 6-Jährigen.
Das ist ja ein deutlicher Unterschied.
Absolut. Das zeigt, dass Reifungsprozesse eine Rolle spielen, aber eben auch das konsequente Darmmanagement über die Jahre Früchte trägt. Übrigens hat sich auch die Telemedizin als gute Ergänzung für die Nachsorge erwiesen, gerade um Familien zu unterstützen, die vielleicht weiter weg von einem Zentrum wohnen.
Das macht Sinn. Warum ist denn diese Konzentration auf Zentren mit, ja, hohen Fallzahlen so wichtig? Reicht nicht einfach ein guter Chirurg, eine gute Chirurgin irgendwo?
Erfahrung ist bei so komplexen und relativ seltenen Fehlbildungen einfach durch nichts zu ersetzen. Das gilt für die Operation selbst, klar, aber genauso für das gesamte Management drumherum.
Das ganze Team muss erfahren sein.
Genau. Nur ein Zentrum, das regelmäßig viele dieser Kinder betreut, kann die nötige Expertise im ganzen Team, also Chirurgie, Gastroenterologie, Urologie, spezialisierte Pflege, Psychologie, Physiotherapie aufbauen und vor allem auch halten. Und nur dort gibt es etablierte, funktionierende Programme für das Darmmanagement und die strukturierte Nachsorge. Die Daten zeigen einfach, Zentralisierung verbessert die Ergebnisse.
Aber die Nachsorge muss ja trotzdem irgendwie alltagstauglich sein.
Richtig, da kann dann eben Telemedizin helfen. Aber die Quelle spricht auch einen wichtigen, vielleicht etwas kritischen Punkt an. Die institutionelle Verantwortung. Ein Zentrum muss sicherstellen, dass dieses spezielle Wissen und diese Programme auch langfristig verfügbar sind und nicht mit einzelnen engagierten Personen wieder verschwinden, wenn die mal wechseln.
Das heißt, es braucht Nachwuchs und Ausbildung.
Genau, Fachkräfte müssen kontinuierlich ausgebildet werden. Das ist eine echte Herausforderung.
Und da hakt es manchmal.
Ein bekanntes Problem, ja, ist der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Die Kinderärzte und Kinderchirurgen kennen sich aus, aber in der Erwachsenenmedizin fehlt oft das spezifische Wissen über die Langzeitfolgen und das spezielle Management von ARM. Das ist eine Lücke.
Gibt es da Lösungsansätze?
Es gibt erste positive Ansätze und auch Studien zu Darmmanagementprogrammen, speziell für Erwachsene mit ARM. Da bewegt sich langsam was, aber es ist noch ein weiter Weg.
Ein Blick noch in die Zukunft. Wohin geht die Reise in der Forschung und Versorgung bei ARM? Was sind so die nächsten Schritte?
Der Fokus liegt immer stärker auf den Langzeitergebnissen und vor allem auf der Lebensqualität aus Sicht der Betroffenen selbst. Was hilft Ihnen wirklich im Alltag? Was brauchen Sie? Konzepte wie Gesundheitskompetenz der Eltern, also wie gut sind Sie informiert, wie gut können Sie mit der Situation umgehen, rücken auch mehr in den Vordergrund. Man weiß inzwischen, dass gute Schulungen in den Zentren diese Kompetenzen nachweislich verbessern können.
Und die Psyche?
Die psychosoziale Unterstützung wird immer wichtiger, ja. Und der Grundsatz bleibt, Verstopfung muss ganz früh und ganz konsequent angegangen werden, um die Prognose nicht unnötig zu verschlechtern. Frühzeitiges Eingreifen ist da essentiell.
Okay, dann fassen wir die Kernbotschaften für Sie noch einmal zusammen. Anorexiale Fehlbildungen sind komplex. Sie brauchen eine spezialisierte, oft lebenslange Begleitung.
Richtig.
Die Diagnose erfordert ein wachsames Auge, auch auf Begleitfehlbildungen und eine präzise Bildgebung. Die Krickenbeck-Klassifikation hilft, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Der absolute Schlüssel für Kontinenz und Lebensqualität ist aber, das haben wir gehört, das frühzeitige und wirklich konsequente Darmmanagement.
Absolut entscheidend.
Die besten Ergebnisse erzielt man in erfahrenen, multidisziplinären Zentren. Und ganz wichtig, bei Problemen, bei Inkontinenz, nie aufgeben. Es gibt Therapiemöglichkeiten, um zumindest eine soziale Kontinenz zu erreichen.
Und ich möchte nochmal betonen, die Rolle des Kinderarztes oder der Kinderärztin vor Ort kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie sind die Lotsen und die kontinuierlichen Begleiter über viele Jahre. Aber die positive Nachricht ist wirklich, mit dem richtigen, strukturierten und multidisziplinären Ansatz können die allermeisten Betroffenen heute eine gute Kontinenz und damit auch eine gute Lebensqualität erreichen. Auch wenn der Weg manchmal lang und vielleicht steinig ist.
Eine letzte Frage vielleicht noch aus der Quelle, die uns zum Lachdenken anregen kann. Der Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenmedizin ist schwierig, das haben Sie gesagt, weil dort oft das Wissen fehlt. Was glauben Sie ganz persönlich, bräuchte es denn konkret, damit Menschen, die mit dieser angeborenen Herausforderung leben, auch als Erwachsene eine nahtlose, eine kompetente und auch eine verständnisvolle Versorgung bekommen? Vielleicht ein Gedanke, den Sie einfach mal mitnehmen. Das war unsere heutige Vertiefung zum Thema anorektale Fehlbildungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.